Zunächst hört ihr erstmal einen Ausschnitt aus dem Interview, wo mir Björn Bergold eben von seinem Arbeitsalltag berichtet. Wie sieht es gerade derzeit aus? Wie viel Zeit muss er aufwenden? Wie kommuniziert er eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern? Wie gestaltet sich das? Und da hat mir Björn Bergold, wie gesagt, Gymnasiallehrer für Deutsch und Geschichte, Folgendes drauf geantwortet.
Mein Alltag sieht eigentlich gar nicht so unähnlich zum Alltag vor Corona aus. Mein Alltag besteht, mal abgesehen von der Fachleitertätigkeit, wo Fachseminare eben auch über Skype stattfinden können oder über Jitsi eben, sieht eigentlich recht ähnlich aus, als dass ich ja schon irgendwie auch eine ähnliche Zeit an Vorbereitungsaufwand habe, um Materialien vernünftig zu strukturieren, auch motivierende Aufgabenstellungen zu finden, motivierende Formen der Ergebnispräsentation irgendwie mir einfallen zu lassen, wo also Schüler nicht nur einfach irgendwelche Übungsaufgaben in Hefter schreiben, sondern sinnvollerweise auch noch verstehen, dass es irgendwie cool ist oder Spaß macht, ihre Erkenntnisse dann irgendwie niederzuschreiben zum Beispiel. Wenn man das vernünftig macht, dann kostet es genauso Zeit, als würde ich jetzt eine Stunde in der Schule vorbereiten. Der Unterschied ist logischerweise, dass ich nicht hinfahren muss. Präsent bin ich in der Regel, aber also schon häufig auch, als dass ich dann mit meinen Schülern irgendwie während der Zeit, wo wir regulär Unterricht haben, auch irgendwie kommuniziere. Also ob das jetzt über Signal und Nachrichten ist oder ob ich mit denen E-Mails tausche oder letzte Woche haben wir mal eine Videokonferenz mit 25 Leuten probiert oder einfach nur für Nachfragen zur Verfügung stehe. Also vielleicht nicht im exakt selben Umfang, als würde ich jetzt 45 Minuten vor der Klasse stehen, aber letztlich ist die Kommunikation dann auch schon aufwendig, auf jeden Fall, um die Schüler da einfach nicht ganz alleine mitzulassen.
Beim Thema Kommunikation ist natürlich die technische Voraussetzung, das heißt der Zugang zum Internet, die Zahl der Endgeräte bei den Schülerinnen und Schülern zu Hause natürlich unumgänglich. Und inwiefern sich das auf die Arbeit auswirkt, auf die Möglichkeit der Schülerinnen und Schüler, darauf antwortet Bergold Folgendes.
Geht halt los beim Thema Internet. Es haben immerhin alle Internet, was ich jetzt auch gar nicht so selbstverständlich finde, also zumindest Internet auch in einer Bandbreite, die einigermaßen akzeptabel ist. Allerdings reicht es nicht bei allen oder bei vielen nicht für Übertragung von Videokonferenzen, sodass dieses Mittel des Unterrichts schon mal schwierig ist auf jeden Fall. Nicht alle haben dauerhaften Zugang zu einem PC, also müssen sich zum Beispiel mit Geschwistern oder mit Elternteilen, die zu Hause arbeiten, einen Rechner kümmern, weil einfach nicht genug Endgeräte bei ihnen zu Hause sind. Dass man auf die ein bisschen Rücksicht nehmen muss, was jetzt zum Beispiel Abgabezeitpunkte und so weiter angeht, damit die nicht benachteiligt sind dadurch, dass sie einfach Geschwister haben zum Beispiel.
Ja, und neben den unterschiedlichen technischen Voraussetzungen gibt es natürlich auch andere Faktoren, die das Lernen von Schülerinnen und Schülern zu Hause beeinflussen, zum Beispiel wenn sie auch eben Verantwortung übernehmen müssen, wenn Eltern eben noch auf Arbeit gehen oder aber zu Hause auch arbeiten und sie zum Beispiel viele Geschwister haben, auf diese aufpassen müssen, dann ist das natürlich auch etwas, was den Lernerfolg, da möchte ich nicht sagen, aber vielleicht die Lernzeiten beeinflusst, wie auch Bergold konstatiert.
Bei dem Thema ist auch noch klar, dass einige tatsächlich dadurch auch belastet sind oder sagen wir mal eine Aufgabe haben, dass sie sich um die Betreuung ihrer Geschwister kümmern, während ihre Eltern nicht zu Hause, sondern auf Arbeit sind. Und mit der Zahl der Geschwister steigt diese Belastung natürlich. Also ich habe auch einen Schüler in meiner Klasse, der hat relativ viele Geschwister und ist mit der Älteste. Für den kommt dann natürlich nochmal eine zusätzliche Verantwortung obendrauf, neben die ganzen Schulaufgaben, die, und das hat er auch schon kommuniziert, ja, ein Stück weit überfordernd sind für ihn einfach. Also seinen eigenen Job zu machen als Schüler, Job in Anführungsstrichen, und auf der anderen Seite noch Ersatzelternteil zu sein, ist für den gerade eine ziemliche Herausforderung.
Homeschooling und eigenverantwortliches Lernen sind natürlich auch stark abhängig vom Alter der jeweiligen Schülerinnen und Schüler und natürlich auch davon abhängig, in welchem Umfang die Eltern ihre Kinder unterstützen können. Das sieht auch Björn Bergold so.
Was ohnehin irgendwie schwierig ist, ist klar, sind die Altersfragen. Also ich habe jetzt 10. und 12. Klasse, die ich unterrichte. Da fällt es nicht so ins Gewicht, weil die natürlich in der Lage sind, weitestgehend selbstständig zu arbeiten. Schwieriger wird es dann, je jünger die Schüler sind natürlich. Also bei 5. und 6. Klässlern ist schon, denke ich, würde ich sagen, also aus meiner Sicht die Grenze erreicht, dass die wirklich dauerhaft selbstständig arbeiten können. Bei Grundschülern mag ich es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wie das abläuft. Also ohne dass da ein Elternteil mit dabei sitzt, was irgendwie anleitet, Hilfestellung gibt, auch mal motiviert, stelle ich mir das, je jünger die Schüler sind, extrem schwer vor. Und das führt dann letztlich zu dem Problem, dass einfach die Eltern gezwungenermaßen unseren Job mitmachen, unseren Lehrerjob mitmachen, was einfach, ja, auch für die Doppelbelastungen, die die Eltern derzeit haben, einfach eine ziemliche Katastrophe ist. Und was einfach auch nicht deren Expertise entspricht und auch nicht ihr Job ist. So, deshalb, ja, je jünger die Kinder, desto schwieriger sicher auch für die Eltern.
Wir haben natürlich auch über die technische Infrastruktur an Schulen gesprochen, und wenn man sich die Entwicklung in Thüringen zum Thema Digitalisierung in den letzten Jahren anschaut, dann ist es eher schleppend vorangegangen. Doch Bergott weist auf jeden Fall auch auf die Flexibilität und Innovation hin, die jetzt auch in der Zeit gefragt sind.
Da habe ich das Gefühl, dass sich da gerade ziemlich durch die Krise das ziemlich beschleunigt. Also das Land Thüringen hat ja jetzt in diesem Schuljahr dieses Pilotprojekt Schulcloud mit Marcel-Plattner-Institut zusammen etabliert, wo 20 Pilotschulen so eine Art Lernplattform testen sollen, mit auch ziemlich guten Funktionalitäten, wie ich finde. Und das wurde jetzt kurzerhand mit Ausbruch dieser Krise weitestgehend für alle Schulen freigeschaltet. Die können sich da bewerben und müssen dann eben sich um die Einrichtung kümmern, sodass sie also jetzt aber in der Lage sind, dass wir in den nächsten Tagen, also so ist zumindest an meiner Schule, wahrscheinlich Zugriff auf diese Lernplattform haben werden, was natürlich die Kommunikation in beide Richtungen, Schüler, Lehrer, Lehrer, Schüler, deutlich vereinfachen wird. Also was die Verbreitung von Aufgaben oder auch die Möglichkeit, Aufgaben und Ergebnisse einzureichen angeht. Das wird dadurch erheblich erleichtert, und dadurch wird sozusagen eine Entwicklung, die ein Stück weit verschlafen wurde, jetzt hoffentlich gut nachgeholt.
Aber selbst wenn die technische Infrastruktur steht, das digitale Klassenzimmer sozusagen existiert, ergeben sich Herausforderungen, mit denen sich Schülerinnen und Lehrerinnen konfrontiert sehen, um eben nicht unterschiedliche individuelle Voraussetzungen noch zu verstärken, beziehungsweise die Unterschiede da noch zu unterstreichen, wie Björn Bergold auch hier nochmal problematisiert.
Was diese ganzen Kommunikationsmöglichkeiten allerdings angeht, ist aus meiner Sicht, also was das Unterrichten angeht, trotzdem noch eine Schwierigkeit, dass im Grunde alle Formen von Lernen in sozialen Kontexten schwierig ist. Also natürlich ist in einem Unterricht in der Schule ein regelmäßiges Element, dass man sich mit einem Partner austauscht, mit einer Klassenkameradin, Klassenkameraden austauscht oder auch in Gruppen bestimmte Dinge erarbeitet. All das ist relativ schwierig, auch wenn die natürlich Telefone haben, auch wenn die natürlich irgendwie skypen können. Aber das jetzt so umzusetzen, dass es tatsächlich eine natürliche Lernumgebung ist, wo die Leute einfach gemeinsam Probleme lösen, schwierig. Und erst recht bei Klassensituationen. Also da ist die Videokonferenz aus meiner Sicht noch nicht, auch technisch nicht stabil genug und auch nicht etabliert genug, um das schon als dauerhafte Methode zu entwickeln. Und das wiederum bedeutet natürlich, dass die, die vor allem schon sehr selbstständig und auch alleine arbeiten können, im Vorteil gegenüber denen sind, die also manchmal eben noch einen Lernpartner brauchen, Unterstützung brauchen und auch Tipps von leistungsstärkeren Schülern vielleicht brauchen, die sind im Moment, würde ich sagen, durch diese Situation im Nachteil, beziehungsweise muss man sich als Lehrer dann gut darum kümmern, dass die einfach, also dass nicht alle Aufgaben wirklich nur alleine zu lösen sind, womit dann die Schüler überfordert sind, dann gehen sie zu ihren Eltern, die Eltern sind in der 10. Klasse in der Regel damit dann auch schon überfordert, für 14 oder 15 Unterrichtsfächer da effektiv Lehrerersatz zu sein. Das heißt also, man muss auf jeden Fall auch Lösungen finden, dass man bei allen Aufgaben die Schüler auch wieder miteinander ins Gespräch kriegt. Die sagen mir auch, dass sie das Soziale total vermissen an der Schule, und eben auch, ja, dass sich gegenseitig helfen, befruchten beim Lernen. Das ist einfach, da müssen wir als Lehrer irgendwie auch dann sinnvolle Methoden auch übers Digitale finden. Also die kriegen dann von mir auch so Aufträge wie, verfasst doch mal in einer WhatsApp-Gruppe in den Dialog in den Rollen von so und so, oder tauscht euch kurz 10 Minuten telefonisch zu dem Thema aus, oder sendet euch Videobotschaften hin und her. Also da muss man einfach dann wirklich auch die Schüler anleiten, sozial miteinander lernen zu können und nicht eben nur auf sich gestellt zu sein.
Zusammenfassend wirft dann Bergold auch nochmal einen nicht ganz wenig selbstkritischen Blick auf die gesamtgesellschaftliche Verantwortung, die Lehrerinnen und Lehrer jetzt eben auch in diesen Zeiten haben.
Um das Ganze vielleicht auf den Punkt zu bringen oder abzuschließen, ist aus meiner Sicht völlig klar, dass je besser wir unseren Job machen, desto weniger Ungerechtigkeiten zwischen den Schülern, aber auch gegenüber den Eltern. Also was nun im Moment ja irgendwie auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit ist. Wenn die Eltern bei Lidl an der Kasse sitzen oder bei der Feuerwehr arbeiten oder sonst irgendwo Arbeit machen, die irgendwie wichtig für unsere Gemeinschaft ist, dann halte ich es für eine Aufgabe, die wir haben, wenigstens unserer Verantwortung auch gerecht zu werden. Und die Eltern eben nicht in den Zwang zu bringen, Ersatzlehrer sein zu müssen, sondern allerhöchstens nochmal ja, minimal zu unterstützen. Idealerweise müssen sie sich gar nicht einmischen, so wie es in der Schule, wenn regulär Unterricht wäre, eben auch nicht der Fall sein kann. Und ich glaube, je besser wir unsere Arbeit machen, desto weniger stark fallen diese Ungerechtigkeiten ins Gewicht. Das ist also, glaube ich, gerade unser Job irgendwie, den wir zu machen haben.